Noch einmal einen schönen Dienstagvormittag, wieder mal kein Kommentar auf Sendung am 10. Mai. Ansonsten geht's heute weiter mit der etwas alternativen Berichterstattung über den aktuellen Krieg. Anfangen möchte ich mit einer Abteilung Unsinn, Schwachsinn und Blödsinn, weil die Produktion von dem Quatsch stirbt nicht im Krieg. Die wird vielleicht eher noch sogar stimuliert. Zitat: Wenn alles wirklich schon so egal ist, dass jemand einen echten Krieg mit dem Kampf gegen fiktive Schule und fiktive Nazis und fiktive Schule-Nazis begründen kann, ohne mit Höllengelächter vertrieben zu werden, dann kommt man in eine verzwickte Popkulturlage. Steht wirklich so da. Man beginnt froh zu sein, dass es Rammstein gibt, denn bitter nötig wie kaum je zuvor hat man deren Schmierentheater, mit dem sie seit einem Vierteljahrhundert die Dudelei des Faschismus vorführen. Mit dicken Muskeln, noch dickeren Gitarrentönen und noch dickerer Betonlyrik lädt die Band zur Geisterbahnfahrt durch brodelnde Männerseelen. So gelesen im Kurier vom 29.04. Der Autor ist laut Angabe dort zuständig für alles Nichts und die Themen dazwischen. Von Kunst über Musik bis zur Kulturpolitik. Ja gut, auch so, auch das geht, auch so kann man Krieg nicht zur Kenntnis nehmen. Er passt offenbar nicht so gut in das bisherige Bild des Kolumnisten von einer im Grunde genommen doch irgendwie gerade noch heilen Welt. Was tun? Man verfremde das Feindbild, das sind die fiktiven schwulen Nazis, in eine unüberbietbare Absurdität und assoziiere sich in eine ganz verzwickte Lage Westen der Popkultur, ja wirklich, um dann immerhin über die Band Rammstein froh zu werden, weil, wenn ein Kolumnist die Welt nicht mehr versteht, dann hat es ohne Zweifel was mit Faschismus zu tun, was wiederum die profilierten Faschismuskritiker von Rammstein ins rechte Licht rückt. Die haben ja den Faschismus schon als Dudelei auf Basis brodelnder Männerseelen vorgeführt, etc. etc. Also der Quatsch und die Produktion von Quatsch, die floriert wie immer. In diesem Sinn noch einmal von vorn, die Überschrift heißt Krieg ist Mittel der Politik, ob mit oder ohne Berufung auf Clausewitz, das gilt natürlich auch für jetzt. Angesichts dessen, dass alle Staaten mitten im Frieden rüsten, dass sogar Österreich ein Heer samt Wehrpflicht hat, auch wenn für Österreich seit über 100 Jahren der Krieg keine brauchbare Option ist. Was ist da los? Und wenn Waffen tatsächlich dafür eingesetzt werden, wofür sie auf allen Seiten angeschafft werden, weswegen sie immer auch gleich vorhanden sind, dann passt das gar nicht zu den Zuständen, wie man sie kennt und schätzt oder zumindest in Kauf nimmt. Auch wenn die diversen Kriege der letzten Jahrzehnte allesamt im Gedächtnis oder wenigstens im Zeitungsarchiv abgelegt wurden. Auch der russische Krieg ist Mittel der Politik, die berechnende, geplante Zerstörung von Land und Leuten, die dem Zweck, die Mittel des anderen Staates zu zerstören und ihn darüber zu Zugeständnissen zu zwingen, zu einem Regimewechsel etwa. Diese Sicht ist aber nach Lage der Dinge offenbar unerwünscht. Das Feindbild will es anders sehen, da ist die Zerstörung nicht Mittel, sondern perverser Selbstzweck. Warum? Weil wir so daran gewöhnt sind, in den US-Kriegen die geplanten, berechnenden, jedenfalls zweckmäßigen Schlechtereien zu entdecken und wir also das Gemetzel so schlecht verurteilen können, wenn es sich wie bei westlichen Kriegen um verständliche, geplante Interessen handelt. Wer das für Verständnis hält, die Trivialität, dass der Krieg Mittel der Politik ist, der ist selber schuld. Soweit und so viel vorweg. Eine Phrase von Zbigniew Brzezinski, der war Sicherheitsberater unter Präsident Carter, sei noch einmal paraphrasiert. Die hat der Mann in verschiedenen Varianten geäußert und wird deswegen wieder gern zitiert. Die Ukraine ist Russlands Schicksal, sagt er sinngemäß oder wörtlich sagt er, ohne die Ukraine ist Russland kein eurasisches Reich mehr. Unter geopolitischem Aspekt stellt der Abfall der Ukraine einen zentralen Verlust dar, denn er beschnitt Russlands geostrategische Optionen drastisch. Da muss wohl was dran sein, denn zumindest handeln alle beteiligten Subjekte danach. Eine andere Stellungnahme sagt mit dem aktuellen Krieg sei endgültig das Ende der Politik von Gorbatschow erreicht. Erste Abteilung Russland nach der weltpolitischen Wende. Der erwähnte Gorbatschow war ein ziemlich gelungener Repräsentant der damaligen KPdSU, das heißt, er war über weite Strecken ahnungslos. Er hatte keine Ahnung vom ökonomischen System der Sowjetunion und auch keine Ahnung vom Kapitalismus, vom Imperialismus auch nicht. Ja nun, ist das eine zu harte Behauptung? Der Beleg schlechthin dafür sind die desaströsen Ergebnisse der unter seinem Kommando eingeleiteten ökonomischen Reformen, die zu einem in Friedenszeiten beispiellosen wirtschaftlichen Zerfall geführt haben. Von einem irgendwie halbwegs zweckgerichteten Eingreifen, von einem rationellen Bezug, von politischen Mitteln und ökonomischen Zielen konnte nirgendwo die Rede sein. Stattdessen ein herbeigeführtes Desaster, das niemand wollte. Ähnlich im Verhältnis nach außen. Der brave Mann, aus der Sicht des Westens bekanntlich unser Gorbi, er war also der Meinung, durch die Abschaffung der überkommenen Planwirtschaft und die Einführung der Marktwirtschaft samt Öffnung für westliches Kapital durch die Implementierung demokratischer Verfahren in die Politik sowie durch die Auflösung der Bündnisse des Ostblocks, mit einem Wort durch Rückzug und Verzicht, könnte sich die Sowjetunion bzw. gleich danach Russland eine irgendwie geachtete Stellung und ein dementsprechend respektiertes Mitmachen auf Augenhöhe, wie man das nennt, im weltpolitischen Konzert der westlichen Demokratien erkaufen. Allerdings das schon auf Basis des ererbten Status, das heißt, als ein aus der rechtlichen Staatenwelt deutlich hervorgehobener, immer noch atomkriegsfähiger Gegner der USA, so wollte das Mitglied im UN-Sicherheitsrat Russland als Mitmacher in die Konkurrenz um den Kapitalreichtum der Welt einsteigen, also ziemlich weit oben und nicht als Entwicklungsland. In der Diktion von Brzezinski als Eurasisches Reich mit geopolitischen Ambitionen. Dieser Anspruch hat sich brutal blamiert, genauer, er wurde blamiert. Es gab im demokratisch-kapitalistischen Westen unter der Patronanz der USA einfach keinen Bedarf nach noch einem zusätzlichen gewichtigen Mitspieler, unter Anführungszeichen, beim Kampf um Marktanteile ebenso wie beim Kampf um Einflusssphären. Darunter wollte es Russland aber auch nicht geben, von Anfang an. Vielleicht hätte unser Gorbi ja auch bemerken können, weswegen das Bündnis der Freie Westen so kooperativ daherkommt. Nämlich nicht, weil Demokratien von Natur aus friedlich zusammenarbeiten, sondern weil innerhalb des Westens die Rollen von Führung und Geführten machtmäßig so eindeutig verteilt sind, das stiftet, wenn überhaupt, Harmonie oder wenigstens Homogenität. Der Name Putin steht für den Kurswechsel von der russischen Devastierung zur Konsolidierung. Der Mann legt bei Amtsantritt im Jahr 2000 eine schonungslose Bilanz der Lage der russischen Nation vor und macht sich an die Wende. Dazu gehört erstmal der Krieg gegen das separatistische Tschetschenien, durchaus schon als Exempel gegen ähnliche Tendenzen in der Umgebung. Dazu gehört auch die Wiederherstellung der staatlichen Souveränität nach innen, im dortigen Jargon die Vertikale der Macht genannt. Gemeint ist damit schlicht der moderne Elementarzustand eines Gewaltmonopols, dessen Bescheide auch zuverlässig flächendeckend vollstreckt werden. Diese Selbstverständlichkeit moderner Staaten war 10 Jahre lang erodiert. Dazugehörige Stichworte sind auch schon die damalige Anerkennung von Separatisten an der Südgrenze der Russischen Föderation, die sich aus Georgien verabschiedeten, nachdem diese Ex-Sowjetrepublik ins westliche Lager gewechselt war. Ebenso zu erwähnen, in dem Zusammenhang ist die Unterordnung der mit der Marktwirtschaft hochgekommenen russischen Oligarchen durch den an ihnen vollstreckten Auftrag, sie mögen gefälligst ihrer sozialen Verpflichtung nachkommen, nämlich als maßgebliche Treuhänder, Verwalter und Manager des russischen Reichtums der Nation. Dafür steht die seinerzeitige Zerschlagung des Ölkonzerns Yukos, die Privatisierung der sowjetischen Staatswirtschaft nun einmal nicht so gemeint, dass da einige dubiose Figuren die brauchbaren Bodenschätze an das Ausland verscherbeln und die Gelderlöse gleich wieder exportieren bzw. von vornherein in Luxusjachten, Steueroasen und allerlei Investitionen auf dem Globus verschwinden lassen, während der doch aufzubauende russische Kapitalstandort durch diesen Ausverkauf noch weiter verkommt. Auch damals ein bemerkenswertes Zwischenergebnis, denn wenn Russland einen russischen Oligarchen enteignet, dann wird ein gewisser Chodorkowski zum Helden der westlichen Welt als Repräsentant eines in diesem Fall unantastbaren Privateigentums und dann auch noch als glaubwürdiger Putin-Ankläger. Die ganze Wende in den unnachahmlichen Worten des jetzigen amerikanischen Präsidenten, der über sein letztes Treffen mit Putin der Presse unter anderem Folgendes berichtet hat. Zitat: "And I think I pointed out to him that Russia had an opportunity, that brief shining moment after Gorbachev and after things began to change drastically. I think he decided that the way for Russia to be able to sustain itself as a great power is to unite the Russian people on just the strength of the government", sagte Biden auf einer Pressekonferenz nach dem Treffen mit Putin vor inzwischen fast einem Jahr. Ja, das waren noch Zeiten aus amerikanischer Sicht unter Gorbatschow und Jelzin, ein wirklicher shining moment, aber dann kam Putin auf die aus amerikanischer Sicht abwegige Idee, ein funktionierendes Gewaltmonopol für eine starke Regierung erhalten bzw. wieder errichten zu wollen. Mit dem Anspruch auf irgendwie gleichberechtigtes und gedeihliches russisches Mitmachen im Konzert der Großmächte bis Russland von Anfang an auf Granit. Seine ständig angemahnten Ansprüche und Interessen wurden ignoriert und übergangen. Im Zug der Neuordnung des Balkan, letztlich durch den Bombenkrieg gegen Serbien, ebenso wie im Nahen und Mittleren Osten durch die diversen Kriege gegen den Irak und Afghanistan und Libyen. Nur dort, wo Russland selber mit Truppen präsent ist, in Syrien, teilweise über Söldner in Libyen, konnte es einen Bündnispartner halten oder auf Mitsprache bestehen. Noch eindeutiger gestalteten sich die NATO-Osterweiterungen, entgegen den damaligen Zusicherungen im Zug des Anschlusses der DDR. Und damit die immer kürzer werdenden Vorwarnzeiten aus der Sicht derjenigen Spezialisten, die den Krieg, auch den Atomkrieg, seit Jahrzehnten in ihren Planspielen durchexerziert und die damit keine Minute aufgehört hatten. Durch diese Erfahrungen konnte Russland der Feststellung nicht ausweichen, dass es militärstrategisch noch immer als der Feind durchkalkuliert und ins Visier genommen wird, wie zu Zeiten der klassischen Ost-West-Konfrontation. Gorbatschow hatte sich brutal verschätzt. Das vorletzte Geltendmachen einer roten Linie durch russische Gewalt datiert mit dem Jahr 2014. Damals wurde nach dem Frontwechsel der Ukraine in Form der Unterwerfung unter die EU-Diktate die Krim annektiert und die Separatisten im Osten des Landes unterstützt. Das war im Grunde genommen die Bilanz aller enttäuschten Hoffnungen aller Gorbatschow. In den Abkommen von Minsk im sogenannten Normandie-Format, also unter der Patronanz von Deutschland und Frankreich, wurde dann ein Prozedere beschlossen, dessen politischer Gehalt jenseits der staatsrechtlichen Einzelheiten, dessen politischer Gehalt Russland dauerhaft als anerkannte Schutzmacht einer anerkannten russischen Minderheit innerhalb der Ukraine verankern sollte, also in diesem Sinn eine Mitzuständigkeit für deren Angelegenheiten verankern sollte. Die Ukraine hat dieses Abkommen von Anfang an hintertrieben, wollte in erster Linie Zeit für ihre Aufrüstung gewinnen, was ziemlich gut funktioniert hat, und hat das Abkommen immer mehr offen gecancelt. Dass dabei auch dessen Garantiemächte Deutschland und Frankreich ein Stück weit desavouiert wurden, konnte sich die Ukraine leisten, weil die USA ebenfalls von Anfang an dafür Rückendeckung signalisierten. Dafür zahlt nun die Ukraine einen Preis, um es mal in der Manier amerikanischer Präsidenten auszudrücken, die ja Russland seit Jahren etliche Preise zahlen lassen für jedwedes amerikanisch definiertes Fehlverhalten. Warum ausgerechnet die Ukraine, wenn es gegen die NATO geht? Ist das nicht ungerecht? Naja, wie man es nimmt. Die Ukraine, auch nach der weltpolitischen Wende, wie ist es da vorangegangen? Die Bilanz der Ukraine 30 Jahre nach der großen Wende war ähnlich desaströs wie die russische unter Jelzin. Gut gekennzeichnet wird das durch den Status als Auswanderungsland mit schrumpfender Bevölkerung. Circa 1 Million ukrainischer Wanderarbeiter sind allein in Polen unterwegs, ein paar hunderttausend sind in Westeuropa tätig, in Österreich gern als Erntehelfer benutzt. Sogar in Russland gab es für etliche Bürger der Ukraine mehr zu verdienen als daheim. Wer sich näher interessiert, möge sich über das Verhältnis von Preisniveau und Lebenshaltungskosten in der Ukraine informieren. Dazu gibt es einige Links in der Mitschrift, im Anhang. Die wird wieder auf cba.fru veröffentlicht, so wie üblich. Dieser Niedergang ist ein sehr folgerichtiges Resultat von erstens der fortschreitenden Zerteilung des früheren gemeinsamen Wirtschaftsraums mit Russland, der die Zusammenhänge zu Lieferanten und Abnehmern fortschreitend auflöste. Von zweitens die Privatisierung mit dem nunmehrigen Auftrag der marktkonformen Profitproduktion, wofür die Betriebe nun einmal nicht konzipiert worden waren ursprünglich. Das hat wieder Teile der Ökonomie platt gemacht. Dazu kommt drittens die übermächtige Konkurrenz der westlichen Konzerne, die auch in der Ukraine auf Besichtigungstour gingen. Wichtige Bereiche der Ökonomie waren nur mehr durch Subventionen zu halten, also per Staatskredit. So wurde aus einem früheren respektablen Industrieland eine Wirtschaft geschrumpft, die jetzt für Getreide- und Sonnenblumenölexport bekannt ist, dazu für Vorprodukte auf Basis von Bodenschätzen und als Transitland für russisches Gas, alles dirigiert von den dortigen Oligarchen. Im Jahr der Weltfinanzkrise 2008 war die Ukraine offiziell pleite, also gegenüber den auswärtigen Verbindlichkeiten zahlungsunfähig. Seither hängt sie wie ein Drittweltstaat am Kredittropf des Internationalen Währungsfonds, der seine Finanzierung des Landes mit den üblichen Diktaten in Sachen Staatshaushalt verknüpft, was sich noch einmal verheerend auf die Abteilung Sozialstaat auswirkt. So liest man im Zug der aktuellen Berichterstattung auch über die wieder wachsende Verbreitung von Krankheiten wie Tuberkulose und Polio. Doch jede bisherige Regierung war in Washington betteln, die US-Regierung möge doch ihre Kreatur, den IWF, zu mehr Nachgiebigkeit ermuntern, ohne nennenswerte Erfolge. Nach den Kategorien des IWF ist die Ukraine übrigens ein Entwicklungsland, das auch wegen der manchmal kolportierten Behauptung, die ukrainischen Zustände wären dermaßen unwiderstehlich, dass die russische Bevölkerung auf die Idee kommen könnte, das wollen wir auch, und deswegen gegen Putin bald einen Aufstand machen sollte. Die diversen ukrainischen Regierungen versuchten auf unterschiedliche Arten mit den Abhängigkeiten vom Westen, der Schuldenfalle, und denen vom Osten, Energielieferungen und noch immer vorhandene ökonomische Beziehungen, damit wollten sie zurechtkommen. Wobei diese Regierungen selber mit der Fragmentierung der Staatsmacht durch die diversen Oligarchen zu kämpfen hatten, die bekanntlich alle ihre Figuren als Abgeordnete im Parlament platziert hatten und die durch ihr Eigentum an der Medienlandschaft darüber entscheiden konnten, wer überhaupt als Aspirant auf politische Ämter die nötige Bekanntheit und Popularität erwerben konnte. Der jetzige Präsident ist bekanntlich auch als politisches Projekt eines Oligarchen an die Macht gekommen. Im Westen wurden diese Zustände gern mit den Schlagworten Korruption und Rechtsunsicherheit charakterisiert. Soll heißen, dass auch nach dem Import bzw. der Imitation westlicher Gesetzbücher im Alltag dann doch der Einfluss der maßgeblichen Privatleute gewichtiger war als der Buchstabe des Gesetzes. In der Bevölkerung erfreute sich die politische Klasse der herzlichen Verachtung als eine Bande von korrupten Dieben. Und natürlich war die Ukraine auch im Westen bis neulich keineswegs als ein Leuchtturm der westlichen Werte und des guten Regierens bekannt. Stattdessen als Adressat von allerlei Kritik und aufgefordert zu diesbezüglichen Reformen. Dem Komikerpräsidenten Selenskyj ist das Kunststück gelungen, durch die satirische Darstellung heimatlicher Unsitten populär zu werden und darüber in die vorher persiflierte Nomenklatura aufzusteigen. Eine seiner früheren kritischen Leistungen war ein eindeutiger Befund zur Lage der Nation. Zitiert nach Wikipedia aus seiner Biografie. Zitat: Im September 2016 verursachte Selenskyj in der Ukraine einen Skandal, als er einer Parodie auf Petro Poroschenko, das war sein Vorgänger als Präsident, den früheren Präsidenten Janukowitsch und den Kiewer Bürgermeister Klitschko Bettler sowie die Ukraine eine Schauspielerin eines deutschen Films für Erwachsene nannte, die bereit ist, jede beliebige Nummer auf einer beliebigen Seite zu akzeptieren. Der Journalist und Politikanalyst Portnikow bezeichnete daraufhin Selenskyjs Humor als minderwertig, geschmacklos, bürgerlich und beschränkt. Ist auch lustig, dass bürgerlich da drüben nach wie vor offenbar ein Schimpfwort ist oder so ähnlich. Na gut, also bekannte Politiker sind Bettler, und die Ukraine ist eine Schauspielerin eines deutschen Films für Erwachsene, bereit, jede beliebige Nummer auf einer beliebigen Seite zu akzeptieren. Von der Metaphorik mal abgesehen, da verleiht eben ein Nationalist seinem Leiden an der inferioren Stellung seines Landes Ausdruck, indem er Politiker beschimpft und das Land mit der Darstellerin eines Erwachsenenfilms vergleicht. Das war seine damalige Einschätzung bevor seiner politischen Karriere. Warum ausgerechnet eine Frau und speziell eine deutsche Pornodarstellerin für die Käuflichkeit und Trostlosigkeit der Politik und des ganzen Landes steht, das weiß sicher der Verfasser. Vielleicht hat da ein Filmkunstwerk einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Ukraine war also auf dem besten Weg zu einem Failed State, beziehungsweise auf diesem Weg schon sehr weit gekommen. Seitdem von der Europäischen Union erzwungenen Entscheidung für den Westen und gegen Russland und erst recht seit der Annexion der Krim hat das Land nun eine neue Perspektive. Zwar hätten diverse westeuropäische Länder mit der russischen Annexion der Krim noch ganz gut leben können. Putin wurde einige Monate nachher auf Staatsbesuch in Österreich von der hiesigen Wirtschaft begeistert akklamiert und Nord Stream 2 wurde nicht von Deutschland, sondern von Joe Biden endgültig abgesagt. Von den USA, Frankreich und Großbritannien wurden die ukrainischen Streitkräfte jedenfalls massiv aufgerüstet und in Kommunikations- und Nachrichtenstrukturen eingebettet, sodass sich das Land einen neuen Status als Frontstaat der NATO auch ohne formelle Mitgliedschaft erarbeiten konnte, mit der Hoffnung, kriegsfähig und darüber kreditwürdig zu werden, was insofern funktioniert hat, als wenigstens für Waffenlieferungen gesorgt ist, die alle fein säuberlich als Schuldverhältnisse mitgeschrieben werden. Der Waffenstillstand an der Grenze zu den Separatistengebieten wurde jedenfalls effizient genützt, sodass sich die Ukraine in ihrer neuen Militärdoktrin selbst damit beauftragte, diese Gebiete und die Krim zurückzuerobern, wenn auch letztendlich durch ein Eingreifen der internationalen Gemeinschaft, also der NATO, der Siegerungen werden sollte. Bevor es dazu kam, hat Russland die Initiative ergriffen und in jener Phase wurde der ORF-Korrespondent Werschütz bekanntlich angefeindet für seine diesbezügliche Skepsis. Ich bringe noch einmal die Stellungnahme von ihm. Werschütz: Ich habe immer gesagt, kein Soldat der NATO wird bereit sein, für die Ukraine zu fallen, arrangiert euch mit Russland. Deshalb war ich ein Staatsfeind. Zitat Ende in der Krone vom 6. März. Ja nun, das Menschenmaterial für den Krieg stellt nicht die NATO, sondern ziemlich exklusiv die Ukraine, aber durch Waffenlieferungen und logistische Unterstützung steuern die maßgeblichen NATO-Mächte die Schlächterei inzwischen einigermaßen fein abgestimmt, derzeit zumindest mit der Perspektive einer längeren und dauerhaft schwächenden Abnutzung der Russischen Föderation. In der ukrainischen Führung verfestigt sich das zum Befund, dass dieses Verheiztwerden als nützlicher Idiot der USA und inzwischen auch Europas die schlechthinige Chance der Ukraine ist, als diese Kriegspartei auf Basis fremder Berechnungen doch noch eine Art von Nation Building hinzukriegen. So viel zum Thema: Der Krieg als Mittel der Politik. Wie immer ist alles nachzuhören und nachzulesen auf cba.fro.at. In der Mitschrift dieser Sendung ist auch noch einmal eine ausführliche Literaturliste enthalten zur sozialen Lage in der Ukraine, warum die Leute auswandern, und dann eine kleine historische Artikelsammlung, beginnend von der Bilanz Putins, mit der er sein Amt angetreten ist.